Hallihallo.
Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag. Ich kann nicht hören.
Ich dich auch.
Wir sind beide im neuen Studio und wir können uns hören.
Ja.
Ich meine, ich muss sagen, es ist noch kompliziert. Wir haben ja beide die technischen Themen. Wir sind ja keine wirklichen Techniker. Da bewundere ich dich für, das muss ich ehrlich sagen. Man soll das auch den Leuten mal sagen. Der Kai ist ja ganz lustig so auf der Bühne und so. Und ist ja wirklich, macht da lustige Sachen und so. Finden wir alles okay, finden wir gut, kennen wir aber alles. Ja, was wir nicht wissen, liebe Freunde. Der Kai ist ein Technik-Nerd. Der fummelt sich in diese Sachen rein. Und ich weiß nicht, welche Substanzen er einnimmt, dass er nicht komplett ausflippt und mit den Zähnen die Kabel durchbeißt, weil das würde mir passieren. Ich muss sagen, ich bewundere dich wirklich ernsthaft. Ich bewundere dich dafür, dass du so mit so einem Deck rumfummelst, einstellst, Kameraeinstellungen mit Bildschirm und so. Heute Morgen habe ich meine ganze Anlage habe ich aufgebaut. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe es abgebaut drüben und habe von allen Handyfilme gemacht, die ich selber besprochen habe. Das sind zwei Kabel. Diese Kabel sind in dem Gerät drin und habe ich mit der Kamera gezeigt und gehen da rein und so. Und dann habe ich das hinterher wieder so aufgebaut und hat alles funktioniert. Und dann gehe ich heute Morgen auf Sendung und da ist da die Rede von IPv6, IPv4. Ich könnte in die Tischplatte beißen und ich bewundere dich dafür, dass du das alles selber machst.
Ja, also da ist auch ein bisschen mein Hobby. Also ich mag das mal, ich lerne sehr gerne dazu. Also auch nicht in jedem Bereich, aber in diesem Technikbereich, das macht mir schon Spaß. Also
wie geht das zusammen mit deinen anderen Talenten? Also meine, wenn man jetzt mal guckt, was das Volk dir zwischendurch vorwirft, ne? Also übergriffig, benutzt böse Worte, homophob und diese ganzen Sachen, ja, aber gleichzeitig technisch begabt. Das ist toll. Das ist eine Kombination, die es ganz selten nur gibt.
Ich glaube, ich war aber immer schon so. Ich habe früher bei uns in der Familie immer die alten Geräte gekriegt, weil ich wollte immer wissen, wie die von innen aussehen. Also Toaster und Radio und sowas habe ich alles auseinandergebaut und wollte wissen, wie das aussieht. Und ich habe auch immer aus den Geräten was gemacht. Also ja. Ich habe zum Beispiel einen uralten Kofferplattenspieler gehabt und habe als Teenager Fossilien gesammelt aus so in Schiefer. In Osnabrück gibt es viel so Schiefer, wie sagt man, Schiefergebiete.
Minen, Bergwerke.
Ja. Und da bin ich immer mit Helm und Hammer bin ich da rein und habe Schiefer geschlagen und habe Ammoniten und Donnerkeile und Muscheln und Siegelbäume und solche Fossilien habe ich gesammelt. Und dann habe ich irgendwann den alten Plattenspieler auf dem Dachboden gefunden und den habe ich dann ausgekleidet, habe ich den mit Samt habe ich den zugedeckt und habe nur den Plattenteller freigelassen. Und dann habe ich da die Steine drauf drapiert und habe den auf 16 Umdrehungen gestellt. Das konnte man ja bei den alten Plattenspielern. Dann hat sich der Plattenteller langsam gedreht. Dann habe ich da eine in den Schrank, wo der drin stand, habe ich eine Glühbirne oben reingebaut und eine Glasscheibe vor. Und dann hatte ich eine Museumsvitrine mit meinen Steinen. Und meine Geschwister, die haben immer gedacht, dieser schwule Bruder, der hat ja auch, also der spinnt doch. Und ich konnte da aber tagelang rumbasteln und fand das ganz toll. Es war aber auch immer, und ich weiß nicht warum, aber es war immer auch so ein bisschen, ich habe immer diesen Gedanken gehabt, was die anderen Leute wohl dazu sagen. Also ich war auch immer, das bin ich auch heute noch jemand, der gerne etwas zeigt. Also, weißt du, ich habe das für mich gemacht. Ich fand es total spannend. Wie kriege ich aus einem Plattenspieler und einem alten Schrank und einer Glühbirne eine quasi professionelle Museumsvitrine?
Und das Ganze ja in den frühen 80er Jahren, also vor MacGyver.
Genau, genau. Ich weiß auch zum Beispiel, wir haben eine Ausstellung gemacht mit diesen in der Schule. Projektwoche hatten wir und da hatten wir eine Ausstellung. Und da, ich habe einen Freund gehabt, der hat mit mir das auch gesammelt. Und wir haben sogar zusammen so einen großen Ammoniten gefunden, der heute noch in Osnabrück im Museum steht. Also ein ziemlich gutes Stück. Dann in der Zeitung, auch in der Osnabrücker Zeitung, wir beiden. Und wir haben in der Schule eine Ausstellung gemacht. Das war unser Projekt. Also die Schüler hatten alle verschiedene Projekte, die sie da verwirklichen sollten. Und das von meinem Freund, damaligen Schulfreund Michael Däuper aus Osnabrück und mir, das war halt eine Ausstellung über diese Fossilien. Und ich wollte professionelle Eintrittskarten haben. Und dann bin ich in einen Copyshop gegangen, habe das alles auf ein DIN A4-Blatt getippt immer, weißt du? Und dann bin ich in einen Copyshop gegangen und habe diese Karten kopiert, die waren beschriftet. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann bin ich zu meiner Großmutter gefahren und habe diese DIN A4-Blätter durch die Nähmaschine gejagt, ohne Faden, damit man die professionell abreißen konnte.
Und
Ich
das
war
Ding ist dann,
immer so.
ja, und viele, pass auf, und viele Menschen fragen sich ja, wie ist das bloß passiert, dass dieser Typ so geworden ist, wie er geworden ist? Und jetzt wissen wir es endlich. Wir wissen, wann du auf die schiefe Bahn geraten bist. Mit dem Helm im Bergwerk ist der Kai auf die schiefe Bahn geraten. Und wenn man einmal auf der schiefe Bahn ist, dann kommt man ganz schwer wieder runter. Das ist so, liebe Freunde. Dann nehmt euch in Acht, auf die schiefe Bahn zu geraten. Das sagen ja auch die Eltern zu ihren Kindern immer. Nicht auf die schiefe Bahn geraten. Und bitteschön, ruckzuck ist man dabei mit der Nähmaschine. Übrigens, apropos Nähmaschine, ich will es nicht verhehlen. Ich habe mal so dieses grundrenitente Verhalten von mir hat dazu geführt, dass ich in dieser Schule, als ich von Berlin sozusagen, dann sind wir nach Karlsruhe gezogen, da war ich ja dann von der Hochphase der antiautoritären Erziehung plötzlich im schwärzesten Loch der Republik gelandet, in einem Vorort von Karlsruhe. Und dort gab es, also hatten wir auch Werken. Kennst du Werken noch? Das ist ja dieses Unterrichtsfach. Es gab also für die Jungs gab es Werken und für die Mädchen Handarbeiten. Ich bin als einziger Junge einfach nur aus Frackigkeit zu Handarbeiten gegangen. Ich habe gesagt, das ist ungerecht, ich möchte gerne Handarbeit machen. Dann habe ich Handarbeiten gemacht und dann habe ich eine 1 bekommen für Maschinennähen. Und zwar hattest du da so einen Bogen mit so Mustern. Und dann musstest du mit der Maschine diese Muster nachnähen. Ne? Aber akkurat, genau auf dieser schwarzen Linie. Und als zweite Aufgabe war es so, dass ich einen Kopfkissenbezug aus Nesselstoff nähen musste. Und zwar mit dem Knopflochstich. Kennst du den? Also durchführen, dann durch die Schlaufe und festmachen und immer durch die Schlaufe,
Ja.
dass dann sozusagen das Knopfloch schön umwickelt ist. Und so. Habe ich auch eine 1 für bekommen. In Werken hätte ich höchstens eine 4 bekommen. Insofern war ich genau richtig gelagert und auch da, ich bin nicht auf die Schieferbahn geraten, aber immerhin auf die Handarbeitsbahn.
Auf die
Auf die
Handarbeitsbahn.
Frauenversteherbahn bin ich geraten.
Ja,
Sozusagen.
natürlich. Da
Ja.
warst du auch wirklich da. Da warst du doch der Hahn im Korb, oder
Ja,
nicht?
erstmal das, aber dann die Lehrerin fand das natürlich total toll. Das ist das erste Mal überhaupt, dass das passiert ist, dass ein Junge nicht Werken genommen hat. Ja? Und ich habe es ja nur gemacht, weil ich sowieso meinen Ruf war in dieser Schule schon komplett ruiniert. Und dann habe ich halt das auch noch gemacht, zu einem Überfluss. Aber die Lehrerin fand das geil und die Mädchen fanden das natürlich auch cool. Also, hat mir nichts genützt. Ich habe also damals Annette Wandries, das war die Frau, die ich da am besten fand, der Vater hat den Umgang, ist kein Witz, jetzt habe ich hinterher erfahren, gerade vor 2 Jahren oder so hat die sich bei mir gemeldet, weil sie mich irgendwie auf Facebook gesehen hat, hat gesagt, ja, ist ganz tragisch, ich hätte ihr so einen schönen romantischen Brief geschrieben und so, aber ihr Vater hätte das mitgekriegt und er hat den Umgang mit mir verboten. Weil ich ein Zigeunerkind bin. Also der Vater, ne, hier, fahrendes Volk, Schauspieler, Zigeunerkinder, haben die damals tatsächlich gesagt zu uns. Und das hat der Vater gesagt, Umgang mit dem Zigeunerjungen hier findet nicht statt. Und da war ganz klar, Annette durfte sich mit mir nicht treffen. Ansonsten hätte sie es gemacht.
Ach, guck mal, das hat sie dir später geschrieben.
Ja, das hab ich irgendwie vor 2 Jahren oder so, hat die sich bei mir gemeldet. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war jetzt so, weil ich habe immer nicht verstanden. Ich habe mir so Mühe gegeben und ich fand die so toll. Das war ein ganz tolles Mädchen, aber es kam nicht zu einem Kontakt und ich wusste bis dann nicht, warum. Jetzt war klar, der Vater hat es verboten.
Das ist blöd.
Das ist
Das
blöd,
ist ja
ja.
sowieso immer so eine Sache. Du hast das ja schon hinter dir, ne? Also bei mir steht das ja noch an, wenn Valentina den ersten Freund mit nach Hause bringt. Ich habe da ein bisschen Schiss vor. Ich finde das irgendwie ganz komisch. Weil ist das nicht auch irgendwie ein bisschen wider natürlich? Du willst dein Kind beschützen, aber da sollte man sich ja tatsächlich auf jeden Fall raushalten. Das muss sie ja selber machen. Das finde ich
Ja.
ganz spannend.
Also ich habe mich da komplett rausgehalten, immer. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, unser Großer, der hatte muss ich jetzt aufpassen, der hatte eine Freundin, die hat er im Urlaub kennengelernt. Weißt du was? Kennst du das, wenn du das Wort unbedingt sagen willst, aber du darfst es nicht sagen? Wir haben für die einen Namen gefunden. Dieser Name hat damit gespielt, dass wir, sag mal so, wir haben ihre Körperlichkeit verbunden mit dem Wort Fee. Also, Fee haben wir sie genannt, ja. Aber ich kann das hier Wort nicht sagen, weil das wäre ganz despektierlich und gehört sich natürlich nicht. Auf jeden Fall, dass da die haben wir sehr kritisch gesehen. Deswegen, weil sie so dominant war
Das ist
und
aber
der
sehr schön
Wunde.
ausgedrückt. Wir haben sie sehr kritisch gesehen.
Und wir haben uns aber natürlich nicht eingemischt, weil jedes Kind muss ja seine eigenen Erfahrungen machen, wider besseren Wissens, ehrlich gesagt. Aber gut, wir sind ja auch Jahre voraus, was soll's. Und das ist dann auch nicht gut ausgegangen. Mir hat es immer leid getan, weil unser Großer ist wirklich ein unglaublich lieber, zuverlässiger Junge. Er ist nicht einer von den Lauten, er ist nicht einer von denen, die so nach vorne rennen. Und die Mädchen fallen ja entweder auf die lauten, nach vorne Typen rein, oder aber sie nutzen die netten Jungs aus. Und sie war da so eher Kategorie 2, hatte ich immer den Eindruck. Ich war ja nicht in alles involviert und so. Aber da traf dann aufeinander persönliche Enttäuschung von ihm ganz oft. Und dass sie so übergriffig, die wollte so alles, wie sie es will. Und er wollte es dann irgendwie recht machen, aber dann hat es nicht geklappt. Und dann sind die auch noch jung. Es war ein Drama, sondern das Gleiche. Der Kleine bei uns, der hat gar keine, also der hat gute, der kommt gut an und sowas alles, aber der hat keine Freundin. Und das ist, glaube ich, heute auch, ich sehe das ja auch an Stella und den Leuten, die Jüngeren, mit denen wir zu tun haben. Beziehung heute ist was ganz anderes. Früher war das doch so, da war man zusammen, ja, nein, vielleicht, ne? Und dann warst du mal zusammen, hast das mal getestet. Und dann ging es auch manchmal in die Hose. Dann hast du gesagt, so, ach, wir leben in verschiedenen Welten. Und dann war man wieder ohne jetzt WhatsApp, gab es ja alles nicht. Heute ist das so, dass die jungen Leute gar nicht mehr trauen, in Beziehungen reinzugehen. Sie trauen sich nicht, sich zu committen, sondern sie warten immer, glaube ich, auf die perfekte Lösung, die es ja nicht gibt, wie wir wissen. Aber das ist schwierig. Also ich beneide dich da nicht darum.
Interessantes Thema, wie heute Beziehungen gesehen werden. Also ich denke, ich bin ja sowieso, ich lebe ja leider ein bisschen in der Vergangenheit, wobei ich gerade momentan versuche, mich auf den Moment zu konzentrieren, auf das Jetzt, auf das Hier und Heute. Also wie ich es ja schon öfter auch mal gesagt habe hier im Podcast. Also tatsächlich wirklich, wenn ich mir die Hände wasche, bewusst mir dabei zuzusehen, das Wasser zu spüren, die Seife zu spüren oder eine Treppe raufzugehen und die Stufen unter den Füßen zu spüren, also im Jetzt zu bleiben. Da helfen mir auch ein bisschen meine Rosa-Videos, die ich ja jetzt wieder angefangen habe, meine Abstinenz, die ja jetzt schon ein paar Wochen läuft, meine gesunde Ernährung. Ich merke, dass ich halt irgendwie ein bisschen Kraft tanken muss für das, was da jetzt noch kommt, auch mit meiner Frau. Und trotzdem habe ich echt immer so zu hadern mit der Vergangenheit. Und warum ich das jetzt sage, dass ich heute halt versuche, im Jetzt zu leben, ist, ich will das gar nicht mir verbieten, dass ich so oft an früher denke und an die schöne Zeit, die ich da oder die schönen Momente, die ich früher hatte. Ich versuche nur, das mit dem Jetzt zu verbinden und nicht verbittert oder traurig zu sein, sondern, weißt du, das hat ja auch was mit dem Jetzt zu tun, wenn du immer an früher, also sonst habe ich immer an früher gedacht und war traurig, dass das alles nicht mehr ist. Und jetzt versuche ich, im Jetzt zu bleiben, aber an früher zu denken und mich das nicht traurig sein zu lassen, weil es gab tatsächlich mit meiner ersten großen Liebe zum Beispiel, die hieß Karin, wirklich wunderschöne Zeiten. Und wir waren wirklich so, wir haben gemeinsam Kate Bush entdeckt und gemeinsam Sally Oldfield entdeckt. Wir sind händchenhaltend Fahrrad gefahren. Ich hatte einen Walkman und da waren zwei Kopfhöreranschlüsse und das ging irgendwie so, dass wir gemeinsam mit dem Fahrrad fahren konnten. Und ich hatte den Walkman am Gürtel und wir haben aber beide jeder einen eigenen Kopfhörer und konnten Yoko Ono Seasons of Glass hören, dieses Album. Und Karin habe ich kennengelernt, die war 12 und ich war 15 oder so ungefähr. So. Und wir waren 6 Jahre zusammen. Also es war wirklich eine richtig fette Liebe, das erste Mal. Und ja, und Das war für mich so, das war wirklich dieses Entdecken, weißt du, so wie man das so in so einem Bilderbuch hat. Und dazu kommt noch, dass ich bei mir zu Hause als Kind nicht so glücklich war, aber da war ich zu Hause. Also die Eltern haben auch mich akzeptiert und dann kam irgendwann, durfte ich dann da eben auch schlafen und weißt du so. Und das war eine Zeit, wo man so unbekümmert war, wo man keine Sorgen hatte und so. Und genau das würde ich Valentina wünschen, dass sie das so entdeckt. Aber was mich eben nervös macht, ist, dass das anscheinend tatsächlich wirklich heute alles nicht mehr so ist. Wie ist denn das heute?
Also, ich sag mal, interessant, was du gesagt hast. Man muss es ja immer dazu erwähnen. Ich weiß ja mehr sozusagen als die Leute, die hier einfach zuhören und manche auch, die sich gerne in negativen Fantasien wälzen. Ihr wart ja vorher 3 Jahre zusammen, bevor es überhaupt erst zum ersten Mal gekommen ist. Da war die ja schon 15, weil es gibt ja Leute, die dann sagen, oh, eine 12-Jährige, so. Das muss man immer dazu sagen, sowas. Aber früher war das ja alles unkompliziert. Früher war das, und wenn die Eltern involviert waren und wenn man sogar schlafen durfte, dann war das ja, das war ein natürlicher Prozess, ein ruhiger, natürlicher Prozess. Heute ist dieser Prozess des Kennenlernens aufgeladen durch digitale Medien, also du lernst ja dann Leute kennen über irgendwelche Portale und triffst dich mit denen irgendwo und nicht mehr in der Kneipe, in der Diskothek, in der Schule oder sowas alles, sondern es ist dann tatsächlich irgendwie dieses digitale Umfeld, wo Leute sich irgendwie darstellen, die das gar nicht sind. Das ist das eine. Dann ist eine unglaubliche Hysterie dabei, weil wenn du dann mal sagst, früher hast du gesagt, ja, ich bin jetzt mit der Petra zusammen. Oder mit der Hanna oder mit dem Klaus. Ja, das hast du einfach so dann so mitgeteilt in deinem Umfeld. Heute ist das so, was mit wem, was, wie, wo, Klicker, 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 gucken, wer hat das? Ah ja, guck mal, weißt du eigentlich, dass die mit dem zusammen war? Guck mal hier, was die für Bilder gepostet hat. Ja, aber es ist ja, du bist ja in einem unfucking fassbaren Druck. Und diese ganzen Informationen, die du dir holst, und da hat irgendjemand mal geschrieben, die riecht unterm Arm, ja, und zack, du bist in einer Stinkalten zusammen. Was ist das denn? Habe ich alles erlebt. Also bei den Kindern. Das ist ganz schlimm. Es gibt Unglauben, da wird Dreck verbreitet. Dann gibt es irgendwie eine Freundin, die ist eifersüchtig, dass du einen hast, den sie vielleicht auch gehabt hätte. Früher hätte sie hinterm Rücken in der Schule schlecht geredet. Heute digital, bieb, rein. Oder die größte Schlampe überhaupt. Und die gibt sich jedem hin. Und der Typ da, das ist so aufgeladen, dass die sich gar nicht mehr richtig trauen, weil du musst dich trauen, du musst dich dann dazu committen und keiner will verlieren. Das heißt, wenn du dich zu jemandem committest, dann willst du auf gar keinen Fall, dass irgendwann rauskommt, dass man vielleicht doch nicht, was ja ganz normal ist, dass man vielleicht doch nicht so gut zusammenpasst. Also es ist alles unter furchtbarem Druck. Das ist das eine. Das zweite ist, ich meine, früher, im Internat zum Beispiel, ne? Da wurde die Wochenend, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ja, so eine totale St. Pauli-Billo-Dämlich-Zeitung, ja, die wurde also heimlich unter der Hand weiterverkauft und weitergereicht, wenn jemand einen Playboy oder gar ein Penthouse hatte. Wahnsinn. Das waren die großen, also das war so die Erotik des Heranwachsenden. Heute gehst du rein, gibst ein, keine Ahnung, ficken mit Tieren und ratzfatz hast du alles, was du brauchst. Und in jede Perversion und in jedem Alter und alles das. Und das ist halt, glaube ich, auch, was zusätzlich nochmal einen irrsinnigen Druck macht. Es gibt inzwischen, habe ich gerade neulich in einer Statistik gelesen, hier aus der Jugendbehörde in Hamburg, es gibt inzwischen Mädchen, die glauben, dass zum Beispiel Gangbang etwas ist, was zeigt, wie attraktiv du als Frau bist. Ich meine, stimmt, also kann man sich gar nicht vorstellen in unserem Alter, aber das ist so. Das ist alles so aufgeladen und krank und durcheinander. Und dann kommt ja jetzt noch diese ganze Migrationsnummer dazu. Also das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Druck, der irgendwie entsteht. Du kannst ja nicht, wenn du dir vorstellst, du bist eine Deutsch-Bio-Kartoffel, so und offensichtlich, ja, und lernst dann den Mohammed kennen, der ein ganz feiner Kerl ist. Das kannst du ja auch nicht, weil da unglaublich viel in der Luft ist. Also, wie heißt der Mohammed? Ist das, ist der Islamist? Ja, kämpft er? Wo glaubt er dran? Musst du jetzt konvertieren und so? Das sind ja alles Sachen, die es früher alles nicht gegeben hat. Ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendeine Diskussion über Religion, sexuelle Ausrichtung oder sonst was geführt zu haben, die ersten 40 Jahre meines Lebens.
Naja, Moment, aber ist das nicht so, dass früher darüber geredet wurde, wie du bist mit dem Schwarzen zusammen oder du bist mit dem Kanaken zusammen oder du hast einen Kümmeltürke? Also das hat man ja schon. Das hat
Ja,
heute
aber
nicht mehr.
einzeln, ganz punktuell und einzeln. Und muss man auch sagen, also auch der, wie hieß er nochmal, Ali, Ali aus meiner Jugend, der Ali hat aber doppelt und dreifach aufgepasst, sich anständig zu verhalten, weil er genau wusste, dass die Sachen vorliegen. Und wir hatten auch noch, also in Berlin waren es zum Beispiel Italiener. Ja, der Italiener, der will ja nur die Mädels flach legen und bla und hin und her. Wir waren 13, 14 oder sowas, also nicht mal 12, 13 oder so. Ja, aber da war das schon irgendwie der Luft der Italiener. Der kommt immer an und dann und so. Und der weiß, wie es geht mit den Frauen. Aber die haben ja doppelt und dreifach aufpassen müssen, weil sie einfach natürlich nicht unangenehm auffallen wollten. Und das ist heute ist das so. Heute ist diese, sagen wir mal so, eine persönliche Rücksichtslosigkeit, Brutalität, alles das ist halt leider, du kannst die Kinder davor nicht beschützen. Es ist überall. Es ist überall.
Ja.
Guck dir doch an, was Menschen auf, also wenn du dir guckst, nur, was machen Menschen auf YouTube? Was hinterlassen die hier für Spuren von ihrem Denken, ihrem Leben, ihrem Handeln? Was erzählen die? Das ist so dermaßen übergriffig teilweise. Und mit einem System, also auch dieses, wie soll ich sagen, diese Akronummer. Oder guck dir an, hier Sommerhaus der Stars oder Love Island oder Temptation Island oder so.
Du guck ja, ich guck mir sowas gar nicht an.
Also ich gucke das deswegen an, weil es unsere Kinder auch gucken und ab und zu möchtest du auch mal ein bisschen Assos sehen, Sommerhaus der Stars gucken können und nicht ganz gerne, weil es wirklich total absurd ist. Aber du siehst, wie Menschen inzwischen drauf sind und dann denkst du, das sind Ausnahmen. Nee, die gibt es draußen auch. Die sind schon hardcore, das muss man sagen. Aber die Welt hat sich einfach, das müssen wir so hinnehmen, die Welt hat sich komplett verändert. Und das hat viel mit der Digitalisierung natürlich zu tun.
Ist total spannend. Also ich versuche, wie gesagt, ich habe diese Gedanken oft, dass ich an früher denke und dass ich denke, was war ja auch spannend, mein ganzes Outing. Und das war auch noch so eine Farbe, die dann natürlich in meine erste große Liebe reinspielte, weil die auch das mitbekommen hat, dass ich nun bisexuell bin, dass ich dann was mit Jungs hatte. Und dann sind wir in die Schwulenkneipe rein, was natürlich das große Geheimnis war, immer so ein Abenteuer, dass wir beiden mit 17 sind wir in die Schwulenkneipe und der Wirt-Theo hat uns an der Tür abgeholt. Und dann, na, guten Abend, da gab es immer Küsschen zur Begrüßung. Und immer, wenn ich da rausging, hat er gesagt, mach 10 Kreuze, wenn du 18 bist. Und wir waren da halt als Pärchen auch sehr willkommen. Ich sage ja heute immer, ach, das waren noch Zeiten, als wir Schwulen an der Tür noch selektiert haben, welche Heten mit uns feiern durften. Das fand ich eigentlich ja schöner,
Ja.
wie es heute ist. Das war ein bisschen irgendwie ein bisschen schöner. Ja.
Und ganz kurz, und Schwulenläden hatten meistens die beste Tür. Also hier in Hamburg, das Front zum Beispiel und so, dann, das war immer ein Top-Publikum. Also unabhängig davon, dass ich da als Hete immer reingekommen bin, ja, weil ich halt auch die richtigen Leute kannte wahrscheinlich und so, und weil ich damit eben mit der ganzen Szenerie immer schon verbunden war. Aber in natürlicher Art und Weise, jetzt nicht in sexueller Art und Weise und so. Ich habe mich immer mit allen da gut verstanden und habe Spaß gehabt zusammen und das war's und so. Aber die Türen, also die Stimmung in dem Club hängt ja von der Tür ab.
Ja,
Und
natürlich.
das haben die immer am besten im Griff gehabt, das muss man wirklich sagen.
Also ich fand die Zeiten auch schöner. Also früher, heute, naja, heute sterben ja die Schwulenkneipen sowieso auch, weil die Leute sich im Internet kennenlernen. Es ist einfach
Ja.
irgendwie alles anders. Ich finde es schön, aber Gott sei Dank ist es ja auch so, dass Valentina ihre Welt für sich entdeckt und meine gar nicht kennt. Also insofern, ja, bin ich
Weißt
gespannt,
du,
wann es
was das
ankommt.
Geheimnis, glaube ich, ist? Also es gibt für uns Christen und ich haben irgendwann vor, keine Ahnung, schon vor 15 Jahren oder so, ne, als Nils da in den Kindergarten kam oder in die Schule kam und sowas alles, da haben wir uns Gedanken, also haben wir mal so, hat man ja mal so ernsthafte Anflüge, sich Gedanken zu machen, wie geht das eigentlich weiter? Die Kinder wachsen so neben dir auf und was willst du nicht und was wollen wir erreichen, was sollen die mal werden und sowas alles, ne? Und dann haben wir eigentlich für uns die Definition gefunden, dass wir gesagt haben, also das Größte, was du als Eltern hinbekommen kannst, ist, dass deine Kinder dir alles erzählen. Das war bei uns nicht so. Meine Eltern haben null gewusst, wo ich bin, was ich mache, hin und her. Ob wir im Wald Sprengstoff hergestellt haben oder Feuer gemacht haben oder geraucht haben oder Drogen oder nichts haben meine Eltern. Nichts, gar nichts. Und auch kein anderer. Wir haben unser Ding gemacht. So. Und ich habe meinen Eltern auch nichts erzählt. Gut, ich bin jetzt auch ein Ausnahmefall und früh von zu Hause weg und so. Aber für uns war immer wichtig, dass diese Kommunikation nicht abreißt. Und wir haben immer, an jedem Elternabend, wo wir waren, Christen und ich sind immer zusammen zum Elternabend in die Schule oder Kindergärten oder so gegangen. Da war das so, dass die anderen Eltern immer gesagt haben, ja, also mir erzählt er ja nichts. Also mir erzählt sie ja nichts, weißt du so. Und dann konnten wir denen über ihre Kinder mehr erzählen, als sie selber über ihre Kinder wussten, weil unsere Kinder uns alles erzählt haben. So. Heute ist das so, der Nils, hier studiert ja Jura und so. Ich meine, gestern hat er eine Hausarbeit wiederbekommen, ja. Und da, natürlich wissen wir, dass er da eine Hausarbeit geschrieben hat. Natürlich wissen wir um das Drama dieser Hausarbeit und um die Wichtigkeit der 4 Punkte, die er erreichen muss, um die jetzt nicht noch wieder nachschreiben zu müssen und so. So, das Erste, was der macht, wenn er seine Hausarbeit bekommt, er ruft uns an. Und wenn irgendwelche Themen sind bei irgendwelchen Feiern oder wo irgendwie jemand sich komisch verhalten hat, das besprechen wir zusammen. Also unsere Kinder, und das ist, ich glaube, mehr kann man als Eltern nicht erreichen, sind, dass sie dir wenigstens alles erzählen. Also wenn mein Junge zu mir kommt und sagt, pass auf, ich möchte hier kiffen anfangen, weil sie alle kiffen, dann sage ich, ja, okay, dann besorge ich den Stoff und ich sage dir, wie es geht. Und dann sehen wir weiter. Und dann sage ich dir, was die Nachteile sind. Und du hörst dir das einfach an. So, und das, der Grund, dass wir das so gehandelt haben, ist, dass unsere Kinder komplett drogenfrei sind. Wir haben gar kein Interesse an sowas, weil wir das von Anfang an besprochen haben auch. Und das gilt, glaube ich, wenn das alle Eltern machen würden, würde es viel Elend mit der Jugend nicht geben.
Ja, naja, kann sein. Das ist ja
Und
auch so.
Eltern haften für ihre Kinder, ne?
Ja, aber die Frage ist natürlich auch, also warum fangen da manche Leute, manche mit an? Das ist irgendwie ja auch, also bei mir war immer Alkohol und Suff und all diese Sachen und Drogen und so, das war alles tatsächlich auch A, um dieses Karussell in meinem Kopf stillzulegen und es hatte immer etwas zu tun mit der Suche nach mir selbst. Ist das so bei jungen Leuten, dass die sich dann selber suchen müssen?
Also,
Ich weiß, bei Valentina zum Beispiel, die bespricht auch, ich will mich da jetzt nicht so weit rauslehnen wie du. Ich weiß nicht, ob die uns alles erzählt. Im Zweifelsfall erzählt sie Vanessa mehr als mir. Aber ich weiß zumindest, wenn ich sie auf etwas anspreche und ich frage sie, dann würde sie im schlimmsten Falle sagen, darüber möchte ich nicht mit dir reden, aber meistens erfahre ich dann doch das, was sie bedrückt oder alles, was ich wissen will oder so. Und sie ist auch jemand, die mit der ganzen Raucherei und Alkohol und sowas, das findet sie auch alles schlimm. Das macht sie nicht, gar nicht. Oh, ich meine,
also
sie ist
was?
ja jetzt 14, aber also bei mir hat das da schon angefangen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir werden sehen.
Also bei mir war das so, dass ich im Internat mit 14 habe ich halt gemerkt, dass die Großen was Geheimnisvolles machen. Das fand ich spannend. Ich fand auch geil, dass man da so rumgackert dann so, Bewusstseinserweiterung herstellt und das. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, also was mit Chemie und Tod zu tun hat, werde ich nichts mit zu tun haben. Aber wenn das so Naturprodukte sind, wo ich mir selber einreden kann, dass das gesund ist und dass es Erweiterung schafft im Gehirn und so, dann habe ich gesagt, das ist gut für mich. Dann habe ich da mal Pilze probiert. Da war ich so in einem Zustand der Unkontrolliertheit. Das fand ich nicht so gut. Das war irgendwie geil. Das war schon sehr geil, muss man sagen. Also so von dem Erlebnis her. Also wie, das war wirklich, also wie grandioser Film, ja. Aber es war trotzdem unkontrolliert. Und ich weiß Teile auch nicht mehr. Und das ist halt scheiße, wenn man durch die Gegend taumelt und weiß Teile nicht mehr. Und ansonsten war das für mich immer eine Erweiterung des Glückszustands irgendwie oder herbeiführen. Ich habe nie Drogen genommen gegen, also wenn es mir scheiße geht, habe ich nie Drogen genommen, nie. Weil es Drogen sind eigentlich etwas, die was Positives verstärken. Also
Ja.
erst sind sie was für mich immer, war es immer was Positives verstärkt, dann habe ich sie genommen. In der Sekunde, wo ich, also bei Koks zum Beispiel war das so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich bin einfach süchtig. Also so, das ist einfach eine Erkenntnis, du bist süchtig und dann habe ich damit aufgehört. Aber die Idee war immer, noch einen draufzusetzen. Was andere eine Achterbahn machen, ne? Ich fahre jetzt die Achterbahn mit 6 Loopings, würde ich nie machen. Aber sich was reinpfeifen ist ja wie eine Achterbahn mit 6 Loopings.
Ja, also das habe ich echt, da muss ich schon sagen, ich habe immer, bin bewusst immer vor irgendwas weggelaufen. Aber das ist sowieso, also ich merke gerade auch durch die vielen Leute, die in die Shows kommen jetzt und dieses sich verändernde Publikum, was ich ja tatsächlich habe, by the way, ganz liebe Grüße von ganz vielen Menschen. War
Dankeschön.
gerade in Kiel. Das war unglaublich. Da hat mir eine Frau einen Satz Briefmarken für dich gegeben.
Ah, Dankeschön.
Die hier liegen. Und dann war ich ja in Wittenberge, Lutherstadt Wittenberg. Nicht Wittenberge, Lutherstadt Wittenberg. Da waren auch sehr viele Leute. Da habe ich ja auch noch was hier liegen für dich. Und seitdem ich dieses diese Leute habe, die mich mit so viel Liebe und dich ja auch irgendwie abdecken und so. Das sind einfach auch andere Menschen, die irgendwie friedlicher sind. Und seitdem versuche ich also das zu genießen, dieses im Jetzt sein. Und deshalb kommen Drogen für mich zum Beispiel gar nicht mehr in Frage. Ich hatte gestern hier eine Flasche Bier, weil Yvonne, die packt mir gerne mal so Catering noch ein, irgendwas, wenn wir nach Hause fahren. Und als wir von Kiel nach Hause gefahren sind, hat sie mir gesagt, ich habe dir eine Flasche alkoholfreies Bier noch in deinen Rucksack getan. Wenn du nachher zu Hause bist, kannst du das ja trinken. So, und das habe ich aber nicht. Ich habe ein festes Ritual. Ich bin sehr ritualisiert. Und mein festes Ritual sind vorm zu Bett gehen immer 2 Gläser Tomatensaft. Immer. Und dann bin ich gestern Abend, dachte ich, ach, jetzt könnte ich das alkoholfreie Bier trinken. Und ich habe da 3 Schluck von genommen. Da ist so Alkohol drin. Und das ist im Moment ist das so intensiv, dass ich im Jetzt bleiben möchte, dass ich gedacht habe, das kann ich jetzt nicht austrinken. Das rückt mich 2 Zentimeter weiter nach links oder nach rechts. Und das möchte ich nicht. Ich möchte
Ja.
im Jetzt bleiben. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, mit den vielen tollen Leuten und dieser anderen Umgebung, in der ich jetzt tatsächlich bin.
Also ich habe ja um mich daran zu erinnern, ne, es ist in der Analyse dessen, was wirklich wichtig ist in schwierigen, rauen, bösen Zeiten. Ne? Ich glaube halt eins, ich möchte um mich rum nichts Böses haben. Ich sortiere komplett Böses aus. Böses hat nichts mit Kritik oder so zu tun. Kritik ist völlig in Ordnung, im Gegenteil sogar hilfreich. Aber Menschen, die grundböse sind, mit denen möchte ich einfach nichts zu tun haben. Es interessiert mich auch nicht, was die machen, was die sagen, was die tun, interessiert mich nicht. Du musst das Böse von dir fernhalten. Und ich habe dann sozusagen mich inspirieren lassen und mich gefragt, wie kann ich mich daran erinnern immer wieder? Ne? Weil man ist ja, dieser Reflex ist ja, wenn, keine Ahnung, wenn jemand sagt, ja, du bist ein Idiot oder du hast keine Ahnung oder du bist rechts oder sonst irgendwelchen Quatsch. Wenn jemand sowas erzählt, dann ist ja der Reflex, dass man denkt, man möchte das gerade stellen. Man möchte was dazu sagen, weil es ungerecht ist, möchte man dafür sorgen, dass das geklärt wird und sowas. Alles. So bin ich aufgewachsen. Es war immer so, wenn jemand kommt und erzählt irgendwelchen Quatsch über dich oder wenn irgendwas Ungerechtes passiert, dann kläre ich das auf. Und wenn er recht hat, dann muss man auch sagen, das tut mir leid, da habe ich jemand Unrecht getan oder so. Ne? So, das ist für mich die Regel. Ich habe aber irgendwann, als jetzt war vor 5 Jahren, 8 Jahren oder so, als das dann mit Facebook richtig nach vorne ging, ich bin ja, keine Ahnung, 15 Jahre, glaube ich, da bei Facebook oder so, aber irgendwann ging das so, hat das so eine Regelmäßigkeit genommen und so eine Wichtigkeit eingenommen. Und da habe ich dann immer, wenn jemand drunter geschrieben hat, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dann habe ich immer was drunter geschrieben. Ich habe da gedacht, ich müsste was zu sagen. Und da habe ich mal gecheckt, wie viel Zeit das frisst und wie viel Energie und vor allen Dingen das Beschäftigen mit negativen Dingen in der heutigen Zeit, wo die Welt so schwer ist und so negativ, macht überhaupt keinen Sinn. Und die Menschen, die bei uns zugucken, die wollen auch gar nicht, dass wir uns, das ist ja immer, wenn man dann sagt, ja Freunde, da hat ja jemand das geschrieben oder gesagt, dann setzen wir uns damit auseinander. Das wollen die ja gar nicht. Ich sage immer, rechtfertige dich nicht. Und das habe ich mir, also weil meine Community sagt immer, rechtfertige dich nicht. Hör auf, mach dein Ding und fertig aus. Und dann habe ich mir als Symbol sozusagen, um mich immer wieder jeden Tag dran zu erinnern, ich will das nicht, ich will damit nichts zu tun haben, ist es weg, habe ich mir in Italien einen Jesus bestellt. Und diesen Jesus habe ich vor mir auf dem Tisch stehen. Und der erinnert mich immer daran, ich will nichts Böses um mich rum haben. Ich will das nicht mehr. Ich will das. Ich habe auch keine Kapazitäten dafür. Es interessiert mich nicht. Mach, was du willst, sag, was du willst, schreib, was du willst. Es ist mir scheißegal. Und wenn es dann zu weit geht, dann natürlich muss man dann mit Konsequenzen irgendwann mal sich Gedanken machen um Konsequenzen. Aber das hat auch irgendwie Zeit. Ich möchte positive Dinge tun. Ich möchte Menschen, wie es immer war, ich möchte eigentlich im Prinzip interessiert es mich, Menschen glücklich zu machen, ein bisschen Quatsch zu machen, Entertainment zu machen und mein Ding durchzuziehen. So, das gilt ja
Ja.
für dich genau.
Ja, es ist auch aussichtslos. Also ich habe ja gerade wieder so einen Kampf gehabt bei Facebook. Und zwar, was mich tatsächlich triggert, da bin ich auch ganz ehrlich. Das sind, also wenn jemand über mich schlecht redet oder meine Witze doof findet oder auch mich auch rechts framed oder mich zum Nazi macht, mit diesen Sachen kann ich irgendwie noch leben. Aber was ich gar nicht gut haben kann, ist, wenn Leute, die die Fakten nicht kennen, mir diese Diskussion aufzwängen oder diese Ansicht aufzwängen, es gäbe keine Cancel Culture. Das ist mein Wunderpunkt. Da habe ich jetzt gerade wieder einen Kampf. Ich habe es versucht, mit allen Mitteln zu erklären. Und dieser Typ, der wird immer unfairer. Aber das ist auch sehr links, ist mir aufgefallen. Also der wird immer unfairer. Naja, der Herr Kai David, weißt du, mein Privatnamen immer genannt und ich kann das halt nicht. Also dieses Dämliche, ich ärgere mich da, ich merke jetzt schon wieder, es kocht schon wieder. Dieses Argument, dass einfach die Fakten verdreht werden, dass mir versucht wird zu unterstellen, ich würde darauf bestehen wollen, dass jedes Theater mich beschäftigen muss. Ich käme nicht damit zurecht, dass ein Theater einfach so beschließt, dass ich da nicht mehr arbeiten soll. Das hat ja alles nichts mit Cancel Culture zu tun. Cancel Culture ist ja wirklich, dass man gegen den Wunsch der vieler Zuschauer, denn die Häuser sind ja dann immer ausverkauft, einfach entschließt aus politischen Gründen, der darf hier nicht mehr spielen. Das hat ja gar nichts mit einer normalen Kündigung zu tun. Und
Nein.
diese Diskutanten, die versuchen immer, das auszublenden. Und ich habe wirklich gedacht, ich kriege das hin. Aber es war nichts zu machen. Und dann irgendwann, nach 2 Tagen, Argumenten ohne Beleidigung, ohne irgendwas, obwohl von der anderen Seite immer kam, vielleicht, du musst dich einmal daran gewöhnen, dass die Leute eben, vielleicht sollst du oder bist du zu frech zu den Angestellten. Deshalb schmeißen die dich raus. Weißt du, die werden dann immer gemeiner, diese linken Leute. Und das treibt mich dann, ich versuche dann sachlich noch, was kann man nachlesen bei mir? Und dann
Aber
kommt aber
ändert es
irgendwann der
was?
Punkt, irgendwann kommt.
Weißt, ändert es? Also für mich die Kernfrage ist immer, was kannst du ändern? Weil jede Energie, die ich investiere in irgendwas, will ich nur investieren in Sachen, die mich oder andere mir nahestehende Menschen weiterbringen, positiv weiterbringen. In Zeiten, wo alles scheiße ist, brauche ich das. Ich brauche nicht Negativität.
Ich
Und
kann,
du wirst in diesen Köpfen dieser Menschen nichts ändern, abgesehen
aber
davon, dass
nein,
die eben.
darum geht es aber auch nicht immer unbedingt. Es geht in diesem Falle darum, und das ist der Punkt, warum ich immer wieder in diese Falle auch tappe. Es geht darum, dass der Mythos, der immer aufgebaut wird, um zum Beispiel Cancel Culture von den linken Leuten, die ausgrenzen, abwerten und denunzieren, dass die immer versuchen, das von sich zu weisen und dass es das nicht gibt. Und wenn ich darüber diskutiere, mache ich immer wieder darauf aufmerksam, dass es das gibt. Und
Aber
das ist der
bei
Punkt,
denen.
das hat natürlich bei diesen Leuten keinen Zweck. Das
Nein,
merkt man.
und bei denen gibt es ja wirklich keine Cancel Culture. Das ist ja das Irre. Du denkst ja, weißt du, wir denken ja, wir gucken uns, das hat ja auch mit dem Alter und sowas alles zu tun und mit der Bildung und was, wir gucken uns links und rechts an. Und dann wissen wir schon, wenn wir Scheiße bauen und wir wissen auch, wenn wir was Gutes machen. Das wissen wir grundsätzlich. Und manchmal setzt man sich für seine Scheiße ein und zieht es einfach weiter durch und manchmal eben nicht. Aber. Wir wissen, dass es Cancel Culture gibt, nicht weil du es selber erfährst, sondern weil man einfach man muss ja nur gucken. Also nehmen wir sowas wie keine Ahnung, die Korrektiv, die hier Wannsee-Potsdam-Konferenz, ja. Da ist bewusst vorsätzlich Dreck verbreitet worden.
Was
Und
die
alles das,
immer
was
machen.
gegen diesen Dreck geredet hat, wurde gecancelt. Das heißt, Cancel Culture ist ja nicht mal ein Begriff, der was mit Kunst zu tun hat. Null. Das geht um das Ausgrenzungskultur, aber Kultur nicht im Sinne von Unterhaltung, von Entertainment, sondern insgesamt. Und wenn du anguckst, diese Menschen, von denen du sprichst, für die gibt es das nicht, denn deren eigene Interessen werden ja nicht gecancelt. Die werden ja überall hofiert am laufenden Band.
Genau.
Und deswegen sagt der, und du kannst ihn an Lügendetektor anschließen, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ich habe neulich, wichtiger Tipp, vielleicht kurz im Hinterkopf nochmal aufschreiben. Bei Schuler Fragen war eine Frau zu Gast. Ich habe leider nur einen Ausschnitt davon gehört. Diese Frau ist Künstlerin und hat über Cancel Culture, weil sie selbst auch gecancelt wurde und so weiter und so fort, hat darüber geredet. Das war ein sehr tolles, sehr kluges Gespräch. Und ich glaube, das war eine bekannte Comedian, aber ich habe es leider nicht, ich habe nicht den Namen gehört und ich habe ihre Stimme nicht erkannt. Aber das war genau das Thema, weil da geht es nämlich auch darum, dass man das einfach Häuser einen trotz Erfolg und trotz allem nicht mehr spielen. Und dann hat sie ein Beispiel erzählt von einem Haus. Da hat war der der also der hat sie ein Engagement gehabt, das war auch ausverkauft und so. Und dann ist der Besitzer dieses Hauses, ist einen Tag vorher oder 2 Tage vorher, hat er eine Show von ihr gesehen. Hat danach, dann nachdem er diese Show gesehen hat, erstens in Erwägung gezogen, jetzt sie zu canceln, aber vor allen Dingen hat er alle Veranstaltungsorte danach auf der Liste, also wie diese Frau aus Dresden, ich habe ihren Namen verdrängt,
Gänse.
ja, Frau Peter-Hänsel, genau, die bei der Stadt arbeitet. Auf jeden Fall für kulturellen Austausch und Fortbildung und sonst irgendwas. Auf jeden Fall hat der dann angerufen bei den, oder hat sich gemeldet bei allen den Theatern, die danach kommen, um dort zu sagen, ob man sich wirklich sicher ist, dass diese Künstlerin dort auftreten sollte. Das ist Cancel Culture at its best. Das ist Mobbing, das ist Ausgrenzung. Und das ist auch, ist immer so, wenn wir über Kultur reden, inzwischen ein Status der Kommunikation, ja, zwischen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und Geschmäckern, das überhaupt nicht geht. Das wäre ja wie, wenn man jetzt sagen würde, wir müssen Wacken verbieten, weil da wird Heavy Metal gespielt. Mir gefällt das nicht. Und ich muss die Supermärkte zumachen, weil da wird Sauerkraut verkauft. Das esse ich nicht.
Ja,
Das ist ja
das ist ja immer
immer
meine
das
Meinung.
Gleiche.
Also dieser Mann, ich muss dir sagen, dass ich muss mal eben gucken, jetzt gucke ich mal eben nach, wie der heißt. Weil das fand ich total spannend, dass der wurde wirklich immer widerlicher. Und es ist natürlich auf das rausgelaufen, wie es dann natürlich dann immer ist. Der wurde immer, immer schlimmer und immer, aha, so, so. Und ich habe mehrere Male gesagt, nein, nein, das ist so nicht. Cancel Culture ist, dass du aus ideologischen Gründen. Ja, das wird dahin aufgebauscht, das machst du nur. Und dann, wie gesagt, vielleicht säufst du zu viel und deine altbackenen Witze will keiner hören. Null darauf eingegangen, dass es ausverkaufte Häuser sind.
Ja.
Immer wieder mich versucht abzuwerten, so. Jörn Lengwenings heißt er. Ich habe das nochmal geguckt und der hat irgendwas mit dem SWR zu tun, was natürlich auch wieder nahe liegt. Fernsehsender links gedreht, weißt du so. Dann habe ich den, das ist interessant gewesen. Ich habe dann das Einzige, was du denn irgendwann machst, du sperrst den einfach. Ich habe den dann nach 2 Tagen oder so oder 1,5 Tagen irgendwie habe ich den blockiert und habe gedacht, also jetzt reicht's mir, weil der auch alle anderen Leute in Grund und Boden
Und
verurteilt.
deswegen mache ich das sofort. Es ist für mich, also man muss, aber ich glaube,
Der
die
Hammer hat immer
Erkenntnis.
zu Ende erzählt eben. Also,
Ja.
er hat dann sich ein anderes Profil genommen und hat sich wieder eingeloggt mit demselben Namen und hat dann aber mir gesagt, ausgerechnet ich, der für Meinungsfreiheit steht, würde canceln. Was sie treiben dich in den Wahnsinn? So, und ja, ich
Ja, aber
weiß
so.
gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Also ich fand das ist der einzige Punkt, wo ich so trigger. Und du sagtest gerade, du steigst an, du machst das eher.
Ja, aber ich sag dir, was für mich also die Begründung, auch eine Philosophie, die ich von einem amerikanischen Medienfreund sozusagen gesagt bekommen habe und habe sie einfach so übernommen. Ganz am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich so erzählt, ich mache hier so einen kleinen Kanal und probiere hier irgendwie unterhaltsam eine Morningshow zu machen und so. Und da hat er gesagt, weißt du, ich gebe dir einen Tipp. Das, was du da machst, ne? Ist nicht öffentlich. Das sieht zwar so aus, als wäre es öffentlich, aber es ist dein Haus. Das, was du da machst, deine Morningshow oder das, was wir jetzt hier machen zusammen, das ist unser Haus. In unser Haus kommt nur jemand rein, der sich anständig benimmt. Jawohl, der kann sagen, er hat einen anderen Musikgeschmack, er findet das eine, was du gesagt hast, doof und er ist hier eine andere Meinung, kann alles machen. Aber wenn er sich nicht anständig benimmt, ja, wenn er deine Toiletten verunreinigt, sein Kram auf den Fußboden schmeißt und die Zigarette auf deinem Teppich ausdrückt, dann fliegt der einfach raus. Und zwar ohne diskutieren. Man muss nicht sagen, du, also die Zigarette auf meinem Teppich finde ich jetzt nicht gut von dir, ja, Karl Friedrich Wilhelm, das finde ich nicht gut von dir. Ich möchte gerne bitte, dass du das nicht machst und dann macht er das wieder und dann sagst du jetzt aber echt, also jetzt, guck mal, ich muss dir doch mal was erklären. Der Teppich wurde doch handgeknüpft in Indien, ja, da haben doch viele Menschen da gearbeitet. Ich habe da Geld für verdient, um den kaufen zu können. Das kannst du doch nicht machen. Und dann nimmt er seine dritte Zigarette. Warum? Wenn jemand sich nicht benehmen kann in deinem Haus, fliegt er raus. Der kommt gar nicht mal rein. Und deswegen mache ich, sobald es da irgendwelche Anstalten gibt, und das ist, da kann man natürlich sich lange rumlabern und sagen, ja, der lässt keine Kritik zu. Heul doch, geh woanders hin, mach deinen Scheiß da, wo du willst, aber nicht bei mir. Bei mir findet das nicht statt. Ich möchte das nicht. Ich möchte
Die
gerne.
Leute fühlen sich natürlich schon getriggert. Naja, es kommt aber darauf an. Also ich meine, ich habe den schon verstanden. Ich wollte auch mich mit dem einigen, aber ich habe den schon verstanden. Der fühlte sich getriggert, weil ich alle Theater in eine Liste gesetzt habe, die mich rausgeschmissen haben und dazu aufgerufen habe und gesagt habe, wenn ihr Theater sucht, die canceln und die Leute rausschmeißen und hintenrum drangsalieren. Ihr habt eine Liste, geht da nicht hin, wenn ihr für Meinungsfreiheit seid. Und hier
Genau.
habt ihr eine Liste mit Theatern. Das fand der natürlich ganz schlimm. Das fand er, ich würde da denunzieren und weißt du so. Und würde mir, und er hat auch immer gesagt, ich würde mich selber erhöhen und mich mehr zum Opfer machen, als ich bin, ohne aber eben die Fakten zu kennen. Und wenn ich dann gesagt habe, nein, nein, das ist aber so und so und so und so, dann wurde ich immer abgewertet. Der Herr David, der sowieso seine alten Witze, vielleicht will die ja auch keiner hören. Also, ja, also du merkst, das ist ein Thema, ich mag einfach nicht, und da kommen wir nochmal zu was anderem, was ich total interessant finde. Ich finde das einfach ganz furchtbar. Eine Kollegin, eine andere Kollegin von mir hat gerade, kommt immer von links. Ich will jetzt nicht sagen, dass von rechts gar nichts kommt. Da kommen eben andere Dinge. Ich will aber sagen, was immer von links kommt. Und von links ist immer anklagen, denunzieren, ausgrenzen, moralisieren, petzen, sich über andere erheben, andere klein machen, beleidigen, schlecht machen. Das kommt immer, immer von links. Und zwar auffallend. Ich
Aber es gibt es
weiß
auch
nicht,
von rechts. Das Ding ist, dass auch das gibt es wahrscheinlich von allen Seiten. Das ist Mensch, also das ist einfach, die Zeit ist so, dass es einen im Moment gerade einen Humus gibt, der diese Krankheit links extrem wachsen lässt, weil die sich so sicher fühlen, weil sie denken, sie haben die Medien, weil wenn sie im Fernsehen ihre Meinung hören, denken sie, das ist die Meinung der Mehrheit. Sie sind die Mehrheit, sie sind die Macht, sie haben die Macht. Das ist falsch. Das ist eine radikale, klitzekleine Minderheit, die meint, uns alle tyrannisieren zu können. Und was sie treibt, ist der Gedanke, wir sind die Besseren. Wir sind die Anständigen, wir sind die Besseren, wir sind für eine gute Welt. Diese ganze CO2-Geschichte, wenn du siehst, was da jetzt passiert, das ist eine solche wahnwitzige Lüge. Und jetzt sagen die Leute, die die Lüge geschrieben haben, gibt es gerade ein wunderbares Gespräch zwischen zwei Leuten von der IPCC. Der eine sagt, wir müssen bei der Wahrheit bleiben, der andere sagt, es geht um die Botschaft. Der sagt, es geht um die Botschaft, hat über Jahre, seit 2013, Lügen erzählt gegen seine Professoren, um sozusagen eine Botschaft zu setzen. Und die Botschaft ist, wir müssen die Welt schützen. Aber der menschengemachte Klimawandel, selbst der, wo ich immer gesagt habe, naja, natürlich macht der Mensch klimavernde Dinge und da muss man sicher vorsichtig sein und Umweltschutz ist gut. Aber selbst das ist Bullshit. Die ganze Temperaturgeschichte, CO2, alles Bullshit. Sie bleiben aber dabei, weil sie sich als die Besseren fühlen. Es geht nicht um die Wahrheit, es geht darum, um das gute Gefühl, der Bessere zu sein. Und ich weiß nicht, kennst du Captain Out von AIDA?
ja.
Ist ein ganz tolles Beispiel auch für unsere Situation. Captain Out hat immer gesagt, weißt du, wenn ich in der Primetime sitze und dann kommen Fragen aus dem Publikum, dann kommt Hein Dütschess, ja, der ist Hobbysegler. Der hat so einen A-Schein gemacht oder sowas alles, ja, und der kennt sich aus. Und dann stellt er mir eine Frage, die eigentlich zeigen will vor dem Publikum, da sitzen dann 800 Leute im Theatrium, ja, da will er sich sozusagen der kleine Hobbysegler darstellen als der bessere Kapitän. Ja, Captain Out, Sie sind ja gestern 237 Meilen vorbeigesegelt, aber wäre es nicht klüger gewesen? So, und dann hat Captain Out mal, habe ich gesagt, aber wie kannst du das ertragen, dass so ein Vollpfosten dir so einen Scheißdreck erzählt? Da sagt er, weißt du was, ich bin Kapitän, ich habe die Verantwortung hier über 3000 Leute. Und der Typ ist ein Hobbysegler. Ich kann ihn jetzt vernichten vor dem gesamten Publikum oder ich kann ihm das Gefühl geben, ich nehme ihn ernst und er gibt uns eine tolle Bewertung. Scheiß drauf. Er ist mir völlig egal. Der ist ein absoluter Vollidiot, ein Wichtigmacher, ein Angeber, ein Blödmann. Er möchte heute Abend über seine, hat er so gesagt, er möchte heute Abend über seine Frau drübersteigen oder sonst irgendwas. Er hat irgendwelche Ziele, um sich wichtig zu machen. Es ist mir scheißegal. Aber eins ist sicher. Das nächste Mal, wenn der da sitzt, in der nächsten Fragerunde, wo ich bin, da kommt der, da spielt der nicht mehr mit. Ich nehme den nicht dran. Ich gebe ja Leuten nicht nochmal, ne, das ist dann halt so, dass es so ist, aber es muss einen nicht kümmern. Und das ist genau das Gleiche bei uns. Es hat mit uns nichts zu tun. Also es ist egal, was sie sagen, was der Typ sagt über Cancel Culture, es ist egal, es ändert sowieso nichts. Er will nur eins, er will sich selber inszenieren vor seinen Kumpels. Seine WDR-Kumpels sagen mal, diesem K. Ray, dem hast du es aber gegeben. Ja, was glaubt er denn, wer er ist? Das ist genau das Ding.
Ja, aber da habe ich vielleicht doch irgendwie ein bisschen noch den Weltänderungskomplex, den ich so habe. Gibt noch so ein Thema, was ich habe, was mich auch so ein bisschen getriggert hat, meine Nase juckt wieder so, was mich so getriggert hat von den linken Leuten, wo es mir wieder so auffällt. Naja, das hat mich nicht so getriggert, aber eine Kollegin postet, es ist ja wieder Pride Month, warte, ich muss mal eben gucken, dass ich das finde, Sekunde. Moment. Wo ich dann auch wieder dachte, ja, kann man so machen, muss man aber nicht.
Ja.
Also, postet ein Bild. Wishing every homophobe and transphobe a super uncomfortable month. Wo ich dann denke, was soll das? Ich denke, ihr seid die Guten. Warum? Ha, also Homophobe und Transphobe, du wünschst jedem Homophoben und Transphoben einen super unerfreulichen, unbequemen Monat.
Ja.
Warum schreibe ich sowas? Das mache ich doch nur, um dieses Thema immer am Kochen zu halten, um es groß zu halten. Also ich habe dann drunter geschrieben, das ist ja schön, dass du das machst. Können wir dann vielleicht vorher erstmal klären, was denn homophob ist? Also wenn jemand mit dem falschen Pronomen angesprochen wird, dann ist das ja schon homophob. Und wenn der einem Baggerfahrer, der sich als Frau fühlt, aber doch die Frau nicht unbedingt abnimmt, ist das ja auch schon homophob, wenn du da dran zweifelst. Also also sowas triggert mich wirklich, wo ich dann denke, lasst es doch einfach. Wie man in den Wald ruft, das sind wieder meine alten Werte. Wie man in den Wald ruft, so kommt sie da. Das bringt doch niemanden zusammen, sowas.
Nee, und warum machen sie es aber? Warum macht die das? Ich weiß nicht,
Damit
warum sie
sie
es
das
macht.
Thema am Kocheln halten. Die
Nee,
wollten.
nein, 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 das glaube ich überhaupt nicht. Das ist kein strategischer. Der einzige Hintergrund ist, um ihren 30 Freunden zu sagen, ich bin eine von euch. Ich bin auch gegen die Homophoben und Transphoben. Sie kennt wahrscheinlich gar keinen Homophoben und Transphoben. Sie macht es nur, es ist nur die Selbstdarstellung. Es ist dieses Ding, ich gehe zur Demo, wie jetzt in Hamburg neulich. Da war eine Demo, ja, dann siehst du die Kids da stehen, machen ein Foto, im Hintergrund siehst du den Demowagen und danach gehen die zum Starbucks. Das geht um das Foto, um das Bild, um das Commitment dazu. Ich gehöre dazu, ich bin bei den Guten. Das ist wie, also ich meine, ne, das ist diese Leute, die da stehen und sagen, oh, wir lieben unseren Kaiser, wir lieben unseren Kaiser. Da wird der blöderweise geköpft von jemand, der genau das Gegenteil ist von dem Kaiser, dann stehen die am nächsten Tag da und sagen, den neuen Kaiser, wir lieben ihn, wunderbar, der alte war sowieso scheiße. Das machen das die und es ist erstaunlicherweise, dass die jetzt so auf dieser linken, wie soll ich sagen, es ist auch ungerecht zu sagen, weil es gibt ja viele, ich kenne unglaublich viele Menschen, die politisch sehr links sind und die ich sehr respektiere und so. Das ist eigentlich auch wieder ungerecht für die, weil die da plötzlich in etwas reingeraten, womit sie nichts zu tun haben. Aber ich sag mal, man soll es nicht sagen, die Linken, sondern die Dummen eigentlich. Die Dummen die sind
Ja, aber dumm
orientierungslos, die
sind
haben
die ja nicht.
Angst und
Dumm
sind
sind die ja
einfach.
nicht.
Bitte?
Ja, ich finde, dumm sind die nicht. Also
Na,
dieser
naja,
Björn,
sie sind.
der ist ja nicht dumm. Der ist
Ja, aber sie sind aber dumm im Sinne von, wie sie sich verhalten. Also das ist einfach, das ist unmenschlich, asozial, unempathisch und es ist einfach auch wirklich sehr dumm, weil es ja eines Tages dazu führt, dass du selbst richtig scheiße dastehst, weil es ja rauskommt. Also man sieht es ja. Also mal, wie, stell dir vor, diese ganzen Klimafanatiker, die Greta, ja, und hier Luisa und wie sie alle heißen, die haben Hunderttausende von Kindern in einen Irrweg geschickt. Die Korrektivleute haben Hunderttausende von Menschen auf die Straße geschickt, gegen etwas zu protestieren, was gar nicht stattgefunden hat,
Naja,
und so
aber
weiter und so
Moment, du
fort.
tust aber jetzt so, als wäre die Geschichte auserzählt. Das ist sie ja noch nicht.
Naja, sie ist insofern auserzählt, als dass jetzt viele Menschen merken, dass sie da ganz schnell für was unterwegs waren, was dann gar nicht so ist, was
Aber
vielleicht
sie
viel
rudern ja
komplexer
nicht
ist.
zurück.
Nee, nein, keiner rudert zurück, weil sie hat, das ist ja das Schlimmste, der Deutsche an sich, dem ist es ja unangenehmer, zuzugeben, dass er verarscht worden ist, als wütend zu sein, dass er verarscht worden ist. Das ist so. Und dieses mit den Cancel Culture, das ist jetzt so ein Wort, ja, du kannst doch überall spielen. Natürlich, du kannst dich jetzt hier hinstellen bei mir auf die Straße und kannst da spielen, kannst du machen. Kommt halt keiner und zahlt halt keiner. Und du bist halt angewiesen auf solche Orte. Und diese Orte wiederum, ne, was meinst du? Was meinst du, wie schnell sich das Rad dreht, wenn dann plötzlich sich der Geschmack ändert, wenn die Menschen feststellen, das ist dann doch irgendwie ein Lügenkonstrukt und so? Was meinst du, wie schnell sich das alles dreht? Ich habe in meinem Umfeld unglaublich viele Menschen, die inzwischen, die waren früher fanatische Brandmauerliebhaber. Ja, naja, das muss man, also die Nazis muss man, das ist ja eine neue aufkeimende rechte Gesellschaft. So jetzt inzwischen sind die gleichen Leute da und sagen, naja, man muss dann schon zusehen, dass man zumindest auf landespolitischer Ebene also die Leute einfach vernünftig arbeiten lässt. Und da kann ja sein, dass bei der AfD sind ja auch viele gute Leute natürlich. Also sind ja nicht
Nein, nein.
alle schlecht. So,
Natürlich.
und dann
Danke.
einigt man sich auf den Höcke und so. Das hat es ja vor Monaten noch gar nicht gegeben. Die haben ja schon das Fähnchen in der Hand und gucken schon, dass der Wind jetzt gleich umschlägt. Ich möchte wenigstens dann auch wieder dabei sein. Ich glaube, es hat viel zu tun mit deswegen, für mich ist es insofern Dummheit, als dass es zu tun hat mit ganz wenig geschichtlichem Wissen, Bildungswissen, Erfahrungswissen, Lebenserfahrungswissen. Die sind dahin geglitten in einem, weißt du, so eine leichten Abhang runter auf so einem Skibob, ja, also so, wie heißt das, so ein Rodelding da, so ein Schlitten oder so,
Ja.
ja. Sind sie so runtergeglitten, ganz langsam irgendwie, und vergleichen sich selber mit einem Schanzenspringer, der 100 Meter durch die Luft fliegt mit seinem
Ja,
Ski.
ja,
Und, und denken, ihre Meinung über Wintersport ist genauso relevant wie das. Nein, ist es nicht.
Also, es macht mich mehr. Also, das ist tatsächlich wirklich mein Thema, wo ich so denke: Oh, also, wenn ich mir überlege, was ich da, das Drama im Schmitz und so haben wir hinter uns, aber was ich da zum Beispiel im Renitenztheater auch mitgemacht habe, und nicht nur ich, sondern Lisa Fitz ja zum Beispiel auch. Die einfach 20 Jahre da arbeiten und dann wird noch nicht mal mit einem geredet. Also es geht keiner ans Telefon, man wird da ganz langsam rausgemobbt und man, und was diese Leute hier, die immer behaupten, es gäbe keine Cancel-Culture, was sie einfach auch nicht verstehen, ist, wie frustrierend das dann auch ist, wenn dein Publikum, was ja, war ja immer ausverkauft, das Publikum, wenn die dich dann wieder fragen, wann spielst du denn wieder in Stuttgart? Und du musst dann schreiben, das spiele ich gar nicht, weil die haben mich da rausgeschmissen. Und dann kommen die um die Ecke, Leute, die, weißt du, und sagen, die haben dich, naja, zu Recht haben die dich rausgeschmissen.
Ja.
Ich habe noch was Interessantes, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Rate mal, von wem das ist. Dieser Ruck nach rechts macht mir große Angst. Ich will nicht mehr in die Steinzeit zurückgebeamt werden. Das Gute an unserer Demokratie ist, dass ich als prominente Person meine Stimme nutzen und etwas verändern kann.
Habe Kerkeling, Herbert Grönemeyer.
Nein. Einen hast du noch. Meine Nase. Oh.
Ich kann ja nur verlieren. Also.
Olivia Jones. Und was ich aber so toll fand, war, dass jemand, ja, es ist heute Zitierstunde, ich möchte dir gleich noch was vorlesen. Was ich so toll fand, war, was da jemand drüber geschrieben hat. Der hat eigentlich das, ich habe immer gedacht, was stimmt daran nicht? Was stört dich daran? Das ist ja vielleicht noch nett, dass du dir Gedanken machst und so, aber was hakt bei mir im Kopf? Ich habe mich allerdings auch ehrlicherweise nicht hingesetzt und das zu Ende gedacht. Aber es hat jemand einen Kommentar dazu geschrieben, wo ich dachte, ja, Gleichberechtigung, Sozialismus und so weiter propagieren, selbst aber in einem anderen geschlossenen System leben und die Früchte des Kapitalismus genießen. Scheinheiligkeit pur. Das
Und
ist genau der Punkt.
ja, genau ist das der Punkt. Und das Schlimme ist, dass ich gönne es ihm von Herzen. Zur rechten Zeit, am rechten Ort, die richtigen Entscheidungen gefällt und Kohle draus gemacht. Have a nice day, alles in Ordnung. Aber sich dann hinzustellen und sich aufgrund dieses Mantels, den man sich gibt, ja, es ist keine Ahnung, die Grünen wählen oder zum FC St. Pauli gehen, sich so einen politisch korrekten Mantel geben, um sich nicht schämen zu müssen für das Kapital, was man rausgeschlagen hat aus seiner Nummer. Das ist ja genau das, was da passiert.
Ja,
Also
ja.
diese Leute, ich kenne ja haufenweise Leute, die so Logen haben beim FC St. Pauli und so, die feiern sich dafür, dass sie gegen rechts und alternativ sind. In Wirklichkeit machen sie einen Dicken beim kleinen Stadtteilverein, der eine linke Agenda hat. Da machen sie den Dicken und wollen dazugehören und hoffen, dass deswegen ihnen keiner böse ist, dass sie ganz, ganz, ganz üble Kapitalisten sind. Wobei es heißt übel, ganz normale, richtige Vollkapitalisten sind, die ordentlich Kohle scheffeln bis zum geht nichts mehr. Ist doch okay, mach doch, unterstütz doch den Verein, geh hin, aber dann tu doch nicht so, als ob du was Besseres bist. Es ist kein Unterschied, ob du dahin gehst oder ob du meinetwegen einen St. Pauli-Aufkleber auf deinen Porsche machst. Was macht denn den Porsche dann weniger wertvoll oder was ist das, ein Freibrief, ein St. Pauli-Aufkleber? Nein, das ist ein Fußballverein und toll, dass es ein Fußballverein ist. Toll, dass die in der ersten Liga waren oder jetzt in der zweiten und wieder in die erste Liga kommen. Herzlichen Glückwunsch, macht doch, was ihr wollt. Andere politische Meinung, macht, was ihr wollt. Aber wenn das Ziel ist, alle 2 Wochen ins Stadion zu gehen, um Anti-AfD-Fahnen zu schwenken und sich dafür feiern zu lassen und auf dem Fußballplatz ist Scheiße los, dann finde ich das irgendwie befremdlich, würde ich mal sagen, in meinem normalen
Also,
Gehirn.
ich bin ja immer die alten Werte. Was habe ich vorhin? Ich hatte vorhin schon so einen alten Wert. Ich habe schon wieder einen. Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
Ja, genauso ist es. Ist original, genauso ist es.
Gerd Bührmann hat mir, hast du gelesen, was Gerd Bührmann geschrieben hat?
Nee.
Das ist ein bisschen länger jetzt. Ich lese dir das mal vor.
Ja.
Aber nicht, ich will mich nicht beweihräuchern. Ich habe mich natürlich sehr über diese Zahlen gefreut. Aber ist das stimmt, wenn ich jetzt hier hingucke zur Seite? Nee, ne?
Nee, ich gucke ja hier die Kamera, die Leute an.
Bei Kay Ray und Jan Böhmermann fällt schnell auf, dass beide mit Formen von Beleidigung und Grenzüberschreitung arbeiten. Der Umgang damit ist jedoch grundverschieden. Jan Böhmermann nutzt Beleidigungen mit politischer Stoßrichtung. Seine Witze sind nicht nur Provokation im spielerischen Sinn, sondern zielen auf die Herabsetzung bestimmter politischer Überzeugungen und der Menschen, die sie vertreten. Es geht bei ihm nicht nur um das Lachen, sondern auch um das Bloßstellen und Zerstören der gegnerischen Position. Sein Humor ist ein Instrument der Abgrenzung. Kay Ray Kunst arbeitet, also Kay Ray arbeitet ebenfalls mit Beleidigungen und Stereotypen, aber in einem völlig anderen Rahmen. Er nimmt unterschiedliche Klischees auf und übertreibt sie gnadenlos, aber nicht, um damit zu zerstören. Seine Intention ist es, über menschliche Schwächen, Überzeichnungen und Absurditäten zu lachen, auch über die eigenen. Niemand steht außerhalb seiner Witze. Alle können betroffen sein, aber auch alle können lachen. Dadurch entsteht eine Art gemeinsames Durchatmen in einer Welt, die oft genug ernst und hart ist. Kay lacht mit den Menschen, Jan über sie. Wer häufig Jan Böhmermann schaut, gewöhnt sich an seine Form von Humor, die auf Härte und klarer Gegnerzuweisung basiert. Wenn Fans von Jan Böhmermann zu einem Programm von Kay Ray kommen, besteht die Gefahr, dass sie dieselben Maßstäbe anlegen und glauben, dass auch dort jemand austeilt im Sinne von angreifen und verletzen. Mit der Haltung von Jan Böhmermann im Kopf können Kay Rays Witze missverstanden werden, weil sie einfach anders funktionieren, nämlich nicht als Waffe, sondern als Spiegel und als Ventil. Wer sich an die Brutalität des Böhmermannschen Humorstils gewöhnt hat, übersieht bei Kay Ray die spielerische, freche, ungezogene, aber damit auch verbindende Ebene seines Humors. Beide Comedians wirken in eine Welt hinein, die von Schmerz und Verletzung geprägt ist. Niemand kommt ohne Brüche, Enttäuschungen oder Zurückweisungen durchs Leben. Beide reagieren auf eine Welt, die oft hart, ungerecht und widersprüchlich ist, jedoch auf unterschiedliche Weise. Kay Ray begegnet dem Schmerz, indem er ihn sichtbar macht. Sein Humor sagt, ja, es gibt Verletzungen, Ungerechtigkeiten, Kränkungen, Überforderungen, aber genau deshalb ist es umso wichtiger, gemeinsam darüber lachen zu können, weil es sonst erdrücken würde. In Kays Lachen steckt eine Form von Emanzipation. Der Mensch wird nicht auf seinen Schmerz reduziert, sondern gewinnt im gemeinsamen Lachen ein Stück Abstand und damit auch Handlungsspielraum zurück. Jan hingegen inszeniert seinen Humor als eine Art moralische Gegenmacht zum Schmerz. Er suggeriert, dass durch Bloßstellung und Ausgrenzung eine Art Reinigung oder Korrektur der Welt möglich sei, als könne man durch das konsequente Auslachen und Verurteilen bestimmter Haltungen oder Menschen den Schmerz gewissermaßen aus der Welt entfernen. In dieser Logik wird der Comedian zum Inquisitor, der entscheidet, was ausgelacht, markiert und symbolisch entmachtet wird. Jans Humor bleibt jedoch in einer Illusion gefangen. Der Schmerz verschwindet nämlich nicht durch Ausgrenzung. Die Welt lässt sich nicht durch satirische Vernichtung moralischer Gegner heilen. Er zieht Grenzen, wertet ab und markiert die Guten und die Bösen. Er übernimmt die Rolle eines Scharfmachers, der stellvertretend für das Publikum sortiert, urteilt und ausgrenzt. Wer sich an diese Form des Lachens als Ausgrenzen und Zerstören gewöhnt hat, kann leicht in die Versuchung geraten, Kay Ray ebenfalls in dieses Raster einzuordnen. Tatsächlich ist es jedoch umgekehrt. Bei Kay Ray sind die Menschen in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit aufgehoben mit dem Schmerz, den sie erlitten haben, auch mit dem Schmerz, den sie selbst verursachen. Bei Jan hingegen werden Menschen bewertet, Abweichung wird markiert und abgewertet. Bei Kay dürfen Menschen menschlich sein. Dadurch entsteht im gemeinsamen Lachen die Erkenntnis, dass uns trotz aller Unterschiede und Verletzungen etwas grundsätzlich verbindet. Ich finde das so grandios, ich habe mich da so
wirklich wunderbarer Kommentar, ja.
Vor allen Dingen habe ich gedacht, also es klingt jetzt blöd, es gab ja ganz viele Jahre, in denen ich tatsächlich wirklich dachte, ich wäre falsch. Oder vielleicht bin ich falsch, sagen wir mal so, vielleicht bin ich falsch. Warum machst du das auch immer und warum bist du so? Aber gerade in letzter Zeit habe ich immer gedacht, nein, das bin ich nicht. Aber ich habe immer irgendwie gedacht, dieser Humor verbindet ja und alle lachen gemeinsam, Schwarze und Behinderte und Dicke und was weiß ich bei mir in den Schoß. Aber vielleicht ist das ja doch falsch und so. Aber dieser Text hat mir, als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, genau das geht in meinem Kopf vor. Ich konnte das nur nicht in Worte fassen. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ich habe es jetzt mal vorgelesen, weil es ich ja eben auch interessant fand für den Podcast jetzt, was da über Jan Böhmermann gesagt wird. Weil genau das ist nämlich der Punkt. Das ist das, was mich auch immer wundert an diesem angeblich ach so kritischen Publikum, was wir ja haben, dass denen das nicht auffällt, dass das A erstmal nicht lustig ist, was der macht. Und B, aber auch immer so denunzierend ist. Das ist dasselbe Thema wie Olivia Jones auch, die sich aus ihrer Kommodenposition meldet und mal wieder den Kampf gegen rechts frönt. Und eben auch dieser Jonas SWR schieß mich tot, der sich hinstellt und sagt, Cancel Culture gibt's nicht. Was machen die denn jetzt? Und natürlich auch die Leute, die, wenn es um den Klimawandel geht, also das Narrativ aufrechterhalten wollen, und zwar in aller Härte, damit wir bloß nicht auf blöde Gedanken kommen, wie ja dieser Fernsehmann irgendwann mal sagte. Ich habe den Faden verloren, ich wollte irgendwas sagen dazu. Ach so, was machen die denn jetzt alle, wenn die nächsten Wahlen sind? Bis dahin ist die AfD dann verboten, weil die sind ja alle so in Panik.
Ich sag dir, was die machen. Die werden immer aggressiver werden. Sie werden sich gegenseitig so hochpeitschen, dass sie es treiben würden, also von deren Seite gedanklich, wahrscheinlich nicht handwerklich, aber gedanklich treiben werden bis zum Bürgerkrieg, weil sie ihr Ding durchsetzen wollen. Das ist das eine. Das andere ist, der Unterschied sozusagen ist, und das hat der Bühlmann super gesagt, ist eben, dass es darum geht, sag mal so, für das Gute Menschen kaputt machen zu dürfen. Diese Sucht, andere Menschen kaputt machen zu wollen, um sich selber drüber zu stehen, das gibt es immer und überall, hat es auch schon immer gegeben. Aber jetzt ist es so, dass man das ja systematisch machen kann und gleichzeitig der Gute ist. Man ist ja nicht der Mobber und so, man ist ja der, wenn man es ja für das Gute tut, ist man der Gute. Das Feindbild ist komplett indifferent und das gibt es eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass viele von denen, die noch halbwegs ihre Sinne beisammen haben, auch wahrscheinlich wissen, dass es diese Rechten gar nicht so gibt, ja, sondern dass die Rechten die Normalität sind. Aber sie wollen gern, sie kommen da nicht raus aus dieser Klammer sozusagen. Und das wird, und ich bin gespannt, die meisten von denen werden nicht in irgendeiner Form zurücktreten oder irgendwie sagen, nein, da haben wir uns getäuscht, das werden die nicht machen. Der Deutsche an sich sowieso nicht. Der Deutsche, der Deutsche kann das nicht. Der Deutsche kann nicht sagen, ich habe mich getäuscht. Er kann sich nicht darüber empören, dass er getäuscht wurde. Er kann sich nicht darüber empören, dass er verarscht wurde. Das kann er nicht, sondern er möchte nicht zugeben, dass er verarscht worden ist. Das ist das ganz Schlimme, dass der Gedanke des Deutschen ist, oh nein, ich bin reingefallen, ich bin so doof, das kann er nicht. Und der Rest der Welt ist da leider anders. Und deswegen macht wahrscheinlich der Rest der Welt auch den Scheißdreck nicht bis zum bitteren Untergang. Der Deutsche macht das. Ich meine, sie haben die SPD-Volkspartei komplett versenkt. Die sind bald einstellig. Die Volkspartei Nummer 1 ist bald einstellig. Die CDU ist auf dem Weg runter. Die ist genauso als Volkspartei, ist die weg. Die FDP, damit dieser komischen Geschichte mit der Strack-Zimmermann, versenkt sich gerade selber. Und der Kubicki, der erste Satz, den er sagen muss, ist ja auf keinen Fall mit der AfD. So, gleichzeitig haben wir eine AfD, die natürlich auch, das muss man auch, darf man auch nicht vergessen, je mehr sie so angegriffen wird, je weniger sie in die Verantwortung genommen wird, desto größer ist die Versuchung, radikaler zu werden. Wie kann man so, das ist alles so dermaßen daneben, dass man selber, wir, uns nur hinstellen können und können sagen, weißt du was, deswegen sage ich das immer, wir bleiben bei den Guten, wir konzentrieren uns auf die Guten, auf das Gute, auf alles das, was harmonisch, schön und angenehm ist. Und der ganze Rest, den muss man auch mal ausblenden. Also.
Ja. Also da tendiere ich ja auch hin. Weil ich habe ja jetzt so ein Video gemacht über Bärbel Baas mit einem sehr schönen Satz. Selbstreflexion ist für Bärbel Baas eine rechtsextreme Denksportart.
Weißt du, was bei Bärbel Baas auch lustig ist? Bärbel Baas, wenn die vor dem Spiegel steht, die sieht sich ja nie ganz im Spiegel, deswegen sieht sie immer nur einen Teil von sich. Die kann gar nicht selber erkennen, wer sie ist, weil sie ist halt auch da, füllt das ja dann, es geht über den Spiegelrand hinaus. Ja, ich höre jetzt in unserem neuen Heim, höre ich jetzt gerade oben großen Alarm. Ich glaube, jetzt kommt der Umzugsmann. Ich möchte nicht ungemütlich sein, ja, ich möchte nicht ungemütlich sein, aber der Umzugsmann, das kleinere Haus mit 4 Hunden und meiner Frau, die ganz bleich gleich sein wird, führt wahrscheinlich dazu, dass wir nach knapp über einer Stunde für diese Woche auseinander gehen müssen.
Wir müssen das beenden. Ich glaube, so traurig haben wir es noch nie beendet. Ne? Ja.
Aber es war so schön heute. Es hat heute wieder richtig Spaß gemacht.
Darf ich dich denn nachher, also ich setze mich vielleicht nachher noch ins Auto und besuche dich mal bis heute zu Hause?
Ich bin zwischen zwei Häusern unterwegs. Wenn du mir einfach Bescheid sagst, dann kriegen wir das irgendwie hin, ja.
Denn ich muss ja noch mit Rosa raus und so und dann komme ich irgendwie mal rum, weil ich dir das noch geben wollte, was hier angekommen ist, unter anderem ein Briefumschlag auch oder mehrere Briefumschläge. Und ganz toll, ich bin sofort fertig. Ich habe ein schlechtes Gewissen, ich versammle mich schon wieder. Ich habe, nicht ich, meine Frau hat eine Handtasche aus Glas bekommen, als Blumenvase. Und das sieht so wunderschön aus. Das ist wie wenn du so eine Tasche umhast und da steht jetzt ein Blumenstrauß drin. Du kannst da quasi einen eingewickelten, als wenn du vom Markt nach Hause kommst und die Tasche irgendwo hinstellst. Ja. So sieht das aus. Das ist wunderschön. Da habe ich mich so drüber gefreut und meine Frau auch. Und da waren noch andere Sachen. Also ich bringe dir das nachher rum. Und ja.
Wir telefonieren uns zusammen und ansonsten, liebe Freunde, ich wünsche euch einen friedfertigen Tag. Haltet das Böse aus eurem Leben raus. Das ist meine Botschaft der Woche.
Ja, kein Kontakt mit Jörn. Alles Liebe euch. Und es gibt Cancel Culture. Alles Liebe euch auch. Wichtig ist vielleicht noch, ach ja, es gibt 2-1 Tickets in der Reeperbande für meine Show am 12. Für die nächste Show in Hamburg. Gibt es 2-1 Tickets. Wir haben da ein bisschen wenig Tickets verkauft. Seht mal zu, wer Lust hat. Oder schickt mir eine Mail. Ich kümmere mich dann darum. kray@kray.de. Wenn jemand in die Late Night möchte, am 12. Juni ist die. Stimmt das? Also ein Freitag. Ja. Dann bitte mir eine Mail schicken. Dann hämmer ich euch in die Show. Für ganz wenig Geld. Würde ich mich freuen. Und das Zweite ist, falls vielen Dank für die Spenden, die gekommen sind, für diesen Podcast und wenn jemand Geld über hat und ihr diese ganze Angelegenheit hier unterstützen möchtet, dann findet ihr den Link zum Überweisen da unten in der Beschreibung. Wir danken von Herzen.
Bis dann. Ich flitz raus.
Bis dann. Tschüss.